möchte heute eine Geschichte aus meinem Gedichtband Liebesschwüre und andere Geschichten zum Besten geben. Und zwar handelt es sich dabei um das Angeln. Denn Angeln soll ja bekanntlich beruhigen. Und so nennt sich die Geschichte Angeln beruhigt. Ich kann nicht genau sagen, wie oft Wilhelm mit gekonntem Schwung seine Angel ausgeworfen hat. Ich weiß nur, dass es mir als Laien wie eine Ewigkeit vorkam. Alles fing damit an, dass mich Wilhelm gebeten hatte, einmal mit ihm angeln zu gehen. Er wollte mir unbedingt beweisen, dass es nichts Besseres zur Entspannung der Nerven gibt als das Angeln. Und da ich an diesem Sonnabend nichts weiter vorhatte, sagte ich ja. Und so saß ich am Ufer und schaute zu, wie Wilhelm immer und immer wieder seine Angel auswirft. Wie der Blinker mit einem Platsch im Wasser verschwindet und wie begeistert er an der Rolle dreht, um ihn durchs Wasser zu ziehen. Ich fand es ehrlich gesagt langweilig. Konnte es ihm aber nicht sagen, da er ja anderer Meinung war. Und wenn ich sah, mit welcher Begeisterung er bei der Sache ist, hätte ich ihm bestimmt wehgetan. Das wollte ich eigentlich am wenigsten. So streckte ich alle Viere von mir und schaute den dahinziehenden Wolken nach. Was sollte ich auch anderes machen? Plötzlich erklang seine Stimme: "Ich hab einen, ich hab einen!" Mit diesen Worten sah ich Wilhelm an der Angel hängen. Die Rutenspitze bog sich so sehr, dass man Angst haben musste, sie würde gleich abbrechen. Tapfer hielt er sie aber fest. Ein Lächeln umspielte seinen Mund. "Komm her, komm her", schrie er mich an. "Das musst du sehen, das muss ein Prachtbursche sein. Den großen Blinker kann nur ein Prachtkerl schlucken. Hoffentlich hält die Schnur." Langsam begann er an der Rolle zu drehen. Straff und straffer wurde die Schnur. Die Rutenspitze bog sich noch mehr. Als Laie konnte man wirklich nur staunen, was das Material so alles aushält. "Hat der eine Kraft?" kam es anerkennend aus seinem Mund. "Den muss ich unbedingt haben. Das wird bestimmt mein Fisch des Jahres. Ach, was sage ich, das wird der Fisch meines Anglerlebens." Doch so sehr Wilhelm auch an der Rute drehte, der Fisch ließ sich einfach nicht heranziehen. Er flüchtete mal nach links, mal nach rechts, hielt aber fast immer den gleichen Abstand zum Ufer. "Denk daran, Wilhelm", sagte er zu sich selbst, "einen Fisch muss man müde drillen. Bis er keine Kraft mehr hat, dann gibt er auf." Gesagt, getan. Wilhelm ließ die Schnur locker, dann zog er sie wieder an, ließ sie wieder locker. Das Spielchen wurde für mich langsam interessant. Am liebsten hätte ich mit an der Rolle gedreht, um zu sehen, ob da wirklich so ein großer dran war. 20 Minuten ging das nun schon so. Straff ziehen, locker lassen, straff ziehen. Wenn das beruhigend sein soll, dachte ich so bei mir, was soll dann erst aufregend sein? Etwas näher ans Ufer hat er ihn aber schon gezogen. Der Fisch schien sich langsam in sein Schicksal zu ergeben. In der Zwischenzeit waren noch andere Angler auf den Kampf aufmerksam geworden. Sie kamen herbei, um Wilhelm beizustehen. Ein jeder hatte gute Ratschläge. Jeder von ihnen wusste es besser, wie man so einen Fang am besten herausholen kann. Sie redeten so auf ihn ein, dass er überhaupt nicht mehr wusste, was er nun eigentlich machen sollte. Das Lächeln, welches mal sein Gesicht zierte, war schon lange verschwunden. Ein gewisser Ärger schien sich seiner zu bemächtigen. Seine Lippen bewegten sich lautlos. Doch jeder konnte wohl ablesen, was jetzt in seinem Kopf so vor sich ging. Um dem Schauspiel ein Ende zu bereiten, fing er an, mit aller Macht an der Rolle zu drehen. Und siehe da, es ging. Zwar schwer, aber es ging. Zentimeter um Zentimeter spulte er die Sehne auf. Na also, warum denn nicht gleich? Jetzt hast du wohl genug und gibst auf, was? Das wurde aber auch Zeit. Die Spannung wuchs von Meter zu Meter. Auch die anderen starrten jetzt gespannt auf das Wasser. Pass auf, dass er dir nicht noch unter den großen Ast macht, rief einer. Das wäre wohl dann das Ende. Er brach aber nicht aus. Der Fisch schien sich seinem Schicksal zu ergeben. Nur noch einige Meter, dann müssten wir ihn sehen. Wilhelm war ganz aufgeregt. Holt schon mal einen Unterfangkescher und vor allen Dingen einen Fotoapparat. Den müssen wir doch fotografieren, den Fisch des Jahres. Dann war es endlich soweit. Ein großer Ballen Schlingpflanzen landete im Kescher. Da seht, wie er gekämpft hat. Wie er sich in die Schlingpflanzen eingewickelt hat, um nicht herangezogen zu werden. Wilhelm fing an, die Pflanzen zu entfernen. Einer hielt wirklich eine Kamera schussbereit in den Händen und wartete gespannt. Als dann ein überdimensionaler Pfeiftopf zum Vorschein kam, war es mit der Beherrschung von Wilhelm vorbei. Er schmiss die Angel einfach weg, setzte sich daneben. Himmel, Arsch und Zwirn, warum immer gerade bei mir? Von nun an hatte er seinen Spitznamen weg. Sportenkocher wurde er nur noch genannt. Das war das Wort des Jahres. Und Angeln, kann ich euch sagen, ist wirklich erholsam und gut für die Nerven. Ja. Und da fiel mir doch gleich ein Gedicht noch ein dazu. Leidenschaft. Das Angeln ist eine Leidenschaft, bei der man sich oft leiden schafft. Man steht am Ufer Stunden rum, der Fisch schaut zu, verhält sich stumm. Der Wurm kriegt keine Luft im Wasser, drum wird er blass und immer blasser. Dann kommt ein Fisch, der Hunger hat. Er sieht den Wurm, macht einfach schnapp. Der Wurm ist weg, der Fisch am Haken, bald wird er in der Pfanne braten. Doch der ist schlau, spuckt aus den Wurm. Der Angler kocht vor Wut und Zorn. Er lässt das Angeln sein und kauft den Fisch im Laden ein. Dann geht er heim, siegesgewiss, legt er den Fisch stolz auf den Tisch. Er hat gekämpft, ist wirklich frisch. Seine Frau, die lächelt, sag doch sowas nicht. Da hängt das Preisschild doch noch an den Schuppen. Als falscher Fang tut er sich entpuppen. Drum lass das Angeln Angeln sein, kauf ihn gleich im Laden ein. Dann ist der Stress nicht ganz so groß und die Blamage bist du los. Danke.
Ja, ich habe zu danken. Wir haben zu danken, Herr Sacher. Spaß. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Sie können natürlich jetzt auch aussuchen, wer jetzt als nächster lesen darf. Ja, was hast denn du uns Schönes mitgebracht?
Ich habe drei Gedichte mitgebracht. Das eine heißt Eleonora. Das andere heißt Guten Morgen, Gute Nacht. Und dann habe ich noch Garten Eden. Das ist ein bisschen was zum Schmunzeln vielleicht.
Ist das das berühmte Erotische, was du uns angekündigt hast?
Da habe ich zwei Jahre eigentlich. Ja. Ja, so erotisch wollen wir auch nicht gleich dazu sagen. Ein bisschen so.
Also rosa, nicht erotisch.
Ja. Zu den ersten Gedicht möchte ich gleich sagen, dass eventuelle Begebenheiten, Namen oder Orte nichts damit zu tun haben. Das ist ein frei erfundenes Gedicht oder also, Geschichte oder wie ich dazu sagen
du will. Du machst es sozusagen ganz spannend.
Ja, nicht, dass man nachher irgendwie in Misskritik gerät.
Ja, gut.
Spekulieren. Ja. Eleonora. Ich wandelte auf fremden Wegen, Ein seltsames Spiel zog mich in Bann. War es ein Fluch oder ein Segen? Ich habe den Sinn niemals erkannt. Ich glaubte, dass ich höre ein Weinen und eine Stimme zu mir spricht. Sie klang so fein und wollte meinen, kennst du denn Eleonora nicht? Da sah ich schon im gleißend Lichte ein Wesen zart, ihr Antlitz kühn, das mir erzählt ihre Geschichte, dass ihre Welt nicht mehr wird blühen. Ein Rausch, der wollte mich begleiten, zum Liebesglück, das vor mir steht. Doch der kalte Wind der Zeiten hat es von mir fortgeweht. Eins stand vor mir in meiner Jugend, ein Jüngling, der mir Treue schwor. Arg täuschte mich die List der Tugend, weil ich sofort mein Herz verlor. Ich war nicht die, die er begehrte. Ich stand seinem Glück im Weg. Ich wollte sein, sein Weggefährte. Er stieß mich kalt von jenen Steg. Schon wieder scheint ein karger Schimmer. Es zeigt sich mir ein seltsam Licht. Ist nicht Glanz, auch nicht Flimmer. Ein Kreis mit kargen Worte spricht. Es ist ein Traum, der dich macht trunken. Es ist der lohe, seltsam Licht. Es tanzen deren rote Funken. Vergiss Eleonora nicht. Dann habe ich hier noch ein Gedicht, das habe ich erst kürzlich geschrieben. Ja. Hier Eleonora habe ich erst vor kurzem geschrieben.
Schön.
Dann habe ich hier, das ist vielleicht schon ungefähr 2 Jahre alt, da möchte ich mal, wir schimpfen manchmal aufs Wetter hier, schon wieder Regen, schon wieder Gewitter, aber man soll auch die schönen Seiten sehen, aber natürlich auch nicht die Gefahren unterschätzen. Ich beschreibe jetzt einen Sommertag. Guten Morgen, gute Nacht. Ich habe den Morgen längst gesehen, wie er aus der Ferne sticht. Er jagt die nächtlich schwarzen Schatten mit seinem kupferroten Licht. Ich sehe im Tal den Silberschimmer, der den entflieht, der nach ihm greift. Er flieht vor jedem, stets und immer, als Nebelschwert, das mich sanft streift. Es zehrt die Zeit vom jungen Tage, Stück für Stück er schon zerfließt. Sieht das Sonnenlicht das Vage, das sich über mich ergießt. Doch der Schein, der trügt mich wieder. Trauen will ich ihn doch nicht. Der goldene Glanz wird immer trüber. Matt und schwach ist schon sein Licht. Es bläst ein garstig herber Wind. Es ist des Wetters böses Kind. Da höre ich schon das Donner grollen. Bleib auf den Sitze sitzen. Am Horizont ein Feuerwerk. Ein Heer von 1000 Blitzen. Sieh, es kommt, was kommen muss, der unermüdlich Wetterguss. Das Wetter ist von Wettern müde, es regnet schon nicht mehr. Es leuchtet gelb die Honigblüte im bunten Blütenmeer. In Farben, die wir alle lieben, wird ein Bogen schon geschrieben. Es scheint das Tageslicht schon trübe, verliert an Schein und Glanz, ist von Farbenschiller müde, zieht sich zurück bald ganz. Es hat der Wind die Zeit verweht, die Sonne kupfern untergeht. Es ändert sich im Lauf sehr viel, die Nacht spielt jetzt das letzte Spiel. Da kommt sie schon mit sanftem Schritt, bringt ihren schwarzen Mantel mit. Es legt sich nun der Tag zur Ruhe und deckt sich mit denselben zu. Garten Eden. Es sitzt ein Paar auf einer Bank, auf der grünen Wiese, unter einem Apfelbaum, sowie im Paradiese. Hoch droben in den Würgeäst die goldene Früchte prangen, dort wo des Vogels festes Nest, man kann sie nicht erlangen. Es haucht die schöne blonde Maid mit ihrem kurzen Minikleid zur späten Abendstunde. Ach Schatzi, gib mir einen Kuss, es ist doch keine Sünde. Nicht nur auf den Apfelbaum die süßen Äpfel prangen, auch die von seiner schönen Maid, die möcht er gern erlangen. Dies bricht des Jünglings Scham und Stolz, so wächst auch manches Wunderholz. Der gute Mond schickt jetzt geschwind sein silbern Licht schnell wie der Wind, auch das der goldenen Sterne, auf die Erde sacht und blind, zu dem Paar sehr gerne. Was dann geschah, das bleibt gewiss, für Fremde gut verborgen. Es ist nicht jener Apfelbiss und bringt auch manchmal Sorgen.
Ja, Sorgen kriege ich nicht, kriege ich nur, wenn du nicht mehr solche Sachen schreibst. Wenn du nicht mehr solche Sachen schreibst.
Ach so.
Ich wünsche mir solche Sachen mehr davon.
Ja, ich habe noch so ein ähnliches hier, das bringe ich dann vielleicht mal.
Ja.
Das war's.
Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Ja.
Für die Leute, die noch nie, die Herrn Kalle noch nicht gesehen haben.
Der Herr Kalle, ja. Schönen guten Tag.
Der Herr Kalle hat sonst immer ein T-Shirt an.
Ja.
Heute nicht.
Man darf ja auch
Zeichen, maschig sein. Das ist ja ein Zeichen, dass heute was anderes ist, ne?
Ja, denn ich lese heute mal nur Geklautes sozusagen. Die Bücher sind schon gekauft, aber es hat jemand anders geschrieben. Ja, das erste wäre vom Herrn Akutagawa aus Rashomon, eine Kurzgeschichtensammlung. Ja, und ich denke, jeder ist schon mal Zug gefahren. Und gerade wenn man nicht ganz so zufrieden ist, kann das ja schon mal eine unschöne Angelegenheit sein. Aber es gibt eben immer wieder Momente, die einen dann auch im Zug, ich sag mal, das Elend vergessen lassen. Und davon handelt Mandarinen. Es war an einem trüben Spätnachmittag mitten im Winter. Ich hatte mich ans Fenster gesetzt in einem Wagen zweiter Klasse des Zuges von Yokosuka nach Tokio und wartete darauf, dass der Abfahrtspfiff ertönte. Seltsamerweise war ich ganz allein in dem Wagen, in dem schon die Lampen brannten. Und seltsamerweise stand, als ich hinausblickte, auf dem dämmerigen Bahnsteig nicht ein einziger Mensch, der von jemandem Abschied nehmen wollte. Nur ein kleiner Hund jaulte, von Zeit zu Zeit jämmerlich in seinem Käfig. Diese Atmosphäre stimmte auf sonderbare Art mit meiner augenblicklichen Gemütsverfassung überein. Die unsagbare Müdigkeit und Verdrossenheit in meinem Kopf war von der gleichen beklemmenden Düsternis wie der von Schneewolken verhangene Himmel. Ich hatte die Hände in den Manteltaschen vergraben und verspürte nicht die geringste Lust, die Abendzeitung aus der Tasche hervorzuholen und einen Blick hineinzuwerfen. Endlich ertönte das Abfahrtssignal. Ein wenig erleichtert lehnte ich den Kopf an den Fensterrahmen und wartete nun ohne jede Ungeduld darauf, dass der Bahnsteig an meinen Augen vorüberzugleiten beginne. Doch bevor das geschah, hörte ich von der Sperre her das laute Klappern von Holzsandalen und gleich darauf auch das Schimpfen des Schaffners. Im selben Moment wurde die Tür zu meinem Abteil zweiter Klasse aufgerissen und ein 13- oder 14-jähriges Mädchen stürzte herein. Es gab einen Ruck. Und schon setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Die Pfeiler des Bahnsteiges, die mir jeder für einen Augenblick die Sicht nahm, ein Kesselwagen, der wie vergessen auf einem Gleis stand, und dann ein Gepäckträger, der sich mit tiefen Verbeugungen bei einem Reisenden für das Trinkgeld bedankte. All das zog an mir vorüber und verschwand in den Rauchschwaden, die an das Fenster schlugen. Allmählich kam ich innerlich zur Ruhe, und während ich mir eine Zigarette anzündete, hob ich zum ersten Mal die schweren Lider und warf einen Blick auf das Mädchen, das ich mir gegenübergesetzt hatte. Man sah dem Mädchen irgendwie an, dass es vom Dorfe kam. Das aufgesteckte, spröde Haar, die vom vielen Reiben rissigen und geradezu unangenehm rot glänzenden Wangen. Und dann das große Bündel auf den Knien, bis zu denen ein schmuddeliger, grünlicher Wollschal herabhing. Die verfrorenen Hände, die das Bündel umfassten, hielten krampfhaft eine rote Fahrkarte dritter Klasse. Die groben Gesichtszüge des Mädchens gefielen mir gar nicht. und die schmutzige Kleidung stieß mich einfach ab. Ja, ich ärgerte mich sogar über diese Einfalt, die nicht einmal zwischen zweiter und dritter Klasse zu unterscheiden vermochte. Dass ich nun doch die Abendzeitung aus der Manteltasche zog und auf den Knien ausbreitete, nachdem ich mir die Zigarette angesteckt hatte, geschah nicht zuletzt deshalb, weil ich die Gegenwart des Mädchens vergessen wollte. Das letzte Tageslicht, das eben noch von draußen auf die Seiten der Zeitung gefallen war, wich plötzlich dem Lampenschein, sodass ich die an sich schlecht gedruckten Schriftzeichen nun unerwartet deutlich erkennen konnte. Ich brauche wohl kaum noch zu sagen, dass der Zug gerade in den ersten der vielen Tunnel auf der Strecke von Yokosuka nach Tokio eingefahren war. Ich überflog beim Schein des elektrischen Lichts die Seiten des Abendblattes. Sie waren angefüllt mit faden Alltäglichkeiten, die nicht dazu geschaffen waren, meine trübe Stimmung aufzuhellen. Friedensvertrag, Hochzeiten, Bestechungen, Todesanzeigen. Während ich das Gefühl hatte, der Zugführer seit seinem Eintauchen in den Tunnel in umgekehrter Richtung, glitten meine Blicke fast mechanisch über Artikel solcher Art, die mich maßlos langweilten. Unterdessen musste ich natürlich auch immer wieder an das Mädchen denken, das mir gegenüber saß und in dessen Gesicht sich das Niedere und Gewöhnliche gleichsam verkörpert zu haben schien. Dieser Zug im Tunnel und dieses bäurisch grobe Mädchen und dann dieses von Trivialitäten strotzende Abendblatt, das alles waren Symbole für mich. Symbole für das Unbegreifliche, das Gemeine und Öde des Lebens. Alles widerte mich an. Ich schob die Zeitung beiseite, lehnte den Kopf wieder an den Fensterrahmen, schloss die Augen und dämmerte bald im Halbschlaf vor mich hin. Ein paar Minuten waren vergangen. Da hatte ich plötzlich ein Gefühl, als bedrohe mich etwas. Unwillkürlich blickte ich mich um und sah, dass das Mädchen jetzt auf meine Seite herübergekommen war und sich bemühte, das Fenster zu öffnen. Aber so leicht schien sich das schwere Fenster nicht bewegen zu lassen. Die aufgesprungenen Wangen des Mädchens wurden noch röter. Es schnaufte ein ums andere Mal durch die Nase und sein Atem ging ein wenig keuchend. Natürlich genügte das alles, um im ersten Moment Mitgefühl in mir zu wecken. Nun war aber allein schon daran, dass die Berghänge mit dem in der Abenddämmerung leicht schimmernden Dirngras den Fenstern auf beiden Seiten immer näher rückten, klar zu erkennen, dass wir gleich wieder in einen Tunnel einfahren würden. Trotzdem wollte das Mädchen das Fenster herunterlassen und das begriff ich nicht. Ich konnte mir das nur als eine wunderliche Laune deuten. Deshalb packte mich wieder der gleiche Unmut wie vorher. Ich verfolgte mit kalten Blicken den verzweifelten Kampf der frostroten Hände, die das Fenster zu öffnen versuchten, und hoffte im Stillen, dass es nicht gelänge. Doch in dem Augenblick, als der Zug mit Getöse in den Tunnel einfuhr, rutschte auch die Scheibe herunter und durch die viereckige Öffnung quoll pechschwarzer, dicker Rauch herein. Ich war schon immer sehr empfindlich an den Bronchien und bekam einen Anfall von Stickhusten, weil ich nicht einmal Zeit gehabt hatte, mir ein Taschentuch vor das Gesicht zu halten. Aber das Mädchen beachtete mich überhaupt nicht, es steckte den Kopf aus dem Fenster, starrte wie gebannt in die Fahrtrichtung des Zuges und der Wind zerzauste seine Frisur. Während ich das Mädchen in dem vom Rauch getrübten Lampenlicht betrachtete, wurde es draußen wieder zusehends heller. Gleich darauf strömte kühl der Geruch von Erde, dürrem Gras und Wasser herein und mein Husten hörte schließlich auf. Andernfalls hätte ich das fremde Mädchen bestimmt heftig gescholten und aufgefordert, das Fenster zu schließen. Aber jetzt glitt der Zug schon aus dem Tunnel und näherte sich einem Bahnübergang in einer ärmlichen, ringsum von unbewaldeten Bergen umgebenen Vorstadt. Nahe dem Übergang standen dicht bei dicht elende Stroh- und ziegelgedeckte Häuschen. Von makelloser Reinheit war allein die durch die Dämmerung schimmernde weiße Fahne, die der Schrankenwärter kraftlos schwenkte. Endlich sind wir aus dem Tunnel heraus, dachte ich gerade bei mir, als ich drei rotbäckige Jungen aneinandergedrängt, einsam und verlassen an den Schranken des Bahnübergangs stehen sah. Alle drei waren so klein, als hätte sie der düstere Himmel nach unten gedrückt. Und die Farbe der Kleidung wirkte ebenso trübe wie diese ganze Vorstadt. Die Jungen blickten zu dem vorüberfahrenden Zug auf, warfen plötzlich die Arme hoch und schrien aus Leibeskräften etwas, was nicht zu verstehen war. Ihre Stimmen überschlugen sich fast. Im selben Augenblick streckte das Mädchen, die sich weit aus dem Fenster gelehnt hatte, die frostroten Hände aus, die ein paar kräftig ausholende Bewegungen machten. Und dann fielen vom Himmel herab auf die Jungen, die dem Zug hinterher schauten, 5, 6 Mandarinen von jener warmen Sonnenfarbe, die allein schon das Herz erfreut. Ich hielt den Atem an. In diesem Moment war mir auf einmal alles klar geworden. Das Mädchen, das wahrscheinlich in die Stadt fuhr, um dort eine Stellung anzutreten, hatte die paar Mandarinen, die es in seinem Bündel gehabt hatte, aus dem Fenster geworfen, um sich bei seinen kleinen Brüdern dafür zu bedanken, dass sie zum Abschied eigens zum Bahnübergang gekommen waren. Der Bahnübergang in der von der Abenddämmerung eingehüllten Vorstadt und die drei kleinen Jungen, die wie kleine Vögel riefen und die leuchtenden Farbflecke der auf sie herabfallenden Mandarinen. All das war in Sekundenschnelle an dem Zugfenster vorübergehuscht. Und doch hatte sich mir dieses Bild geradezu schmerzhaft scharf eingeprägt. Ich spürte, wie mich eine unerklärliche, heitere Stimmung überkam. Ich hob frohgemut den Kopf und betrachtete das Mädchen mit ganz anderen Augen. Inzwischen hatte es sich wieder auf seinen Platz mir gegenübergesetzt, die rissigen Wangen in den grünlichen Wollschal vergraben, in den Händen, die das große Bündel umfassten, die Fahrkarte dritter Klasse. In diesem Moment vergaß ich zum ersten Mal ein wenig meine unsägliche Müdigkeit und Verdrossenheit und auch das Unbegreifliche, das Gemeine und Öde des Lebens.
Vielen Dank für die Tupfer.
Wir stellen fest, Züge und Bahnhöfe sind Orte der großen Emotionen.
Ja. Besonders die Farbtupfer der Mandarinen fand ich sehr schön.
Ja, jetzt noch was Kurzes aus dem Hagakure von Yamamoto, falls es dann auf dem Heimweg doch regnen sollte. Man muss die Lektion des Platzregens verstehen. Ein Mann, der unterwegs von plötzlichem Regen überrascht wird, rennt die Straße hinunter, um nicht nass und durchtränkt zu werden. Wenn man es aber einmal als natürlich hinnimmt, im Regen nass zu werden, kann man mit unbewegtem Geist bis auf die Haut durchnässt werden. Diese Lektion gilt für alles. Ich muss ja in meinem Alter auch langsam mal Weisheiten verbreiten.
Es wird Zeit, ne, mit den Weisheiten.
Ja, ja.
Wie bist du an die Bücher gekommen? Wie sind die auf dich zugekommen?
Ja, wenn man so wie ich ein bisschen filminteressiert ist, stolpert man früher oder später notgedrungen über den Herrn Kurosawa, der auch einen Film namens Rashomon gedreht hatte, basiert auf der ersten Kurzgeschichte aus dem Buch. Ja, und der Herr Kurosawa hat auch Samurai-Filme und Ähnliches gedreht und so stolpert man dann auch notgedrungen über das Hagakure, was inzwischen zu einer Art Manager-Lehrbuch wohl verkommen sein soll, aber eigentlich sehr schöne Weisheiten, wie gesagt, beinhaltet, die man auch für den Alltag sehr schön übernehmen kann.
Vielen Dank für deine jungen Weisheiten, jungen alten Weisheiten.
Die Weisheiten sind alt, ich bin noch halbwegs jung.
Vielen Dank. Übrigens Karl Georg war der Name, nicht Kalle. Also viele nennen ihn ja auch Kalle. Ne? Jetzt ist er weg, jetzt kann er nicht mal protestieren. Ich habe, glaube ich, noch einen Leser, eine Leserin. Eine ganz liebe, nette, die jetzt zu mir kommt. Ja, neben mir sitzt jetzt die Frau Hohmann. Und
guten Tag.
Die Frau Hohmann hat was mitgebracht.
Ja. Ich habe etwas aus meinem frühesten Leben mitgebracht, eine kleine Kurzgeschichte noch. Und dann habe ich eine zweite, eine reine Fantasiegeschichte aus der Rubrik Kellergeschichten.
Das klingt ja spannend. Man sieht so, ist eine noch mit Hand geschrieben und ja, die andere schon, ja, mit Computer.
Da bin ich nicht dazu gekommen.
Habe ich da eine Jahreszahl an der Seite gesehen?
Nee, ja. Nein. Und zwar geht es um Erinnerungen an meinen Vater. An einem schneereichen Tag in meinen frühesten Kindertagen baute mein Vater im Hof für mich ein Iglu. Er häufte Schnee auf und klopfte ihn fest, Schicht für Schicht. Ich wunderte mich, was es werden sollte, denn ich kannte bis dahin nur einen Schneemann. Als er es innen aushöhlte, jubelte ich. Jetzt habe ich ein Haus für mich alleine. Ich nahm meine Puppen und Kinderbücher mit hinein, eine Fußbank und eine Decke als Teppich. Mein Vater grub auch kleine Fenster in die Wände und ich konnte sehen, wenn Hausbewohner über den Hof zur Aschengrube gingen. Es war für mich eine wunderbare Beschäftigung, die 3 Tage anhielt. Dann setzte Tauwetter ein und ich musste wehmütig zusehen, wie mein Iglu immer kleiner wurde, bis es nicht mehr da war. Mein Vater baute nie wieder ein Iglu für mich, denn er verließ uns bald. Ich aber erinnere mich jedes Jahr bei Schnee an dieses schöne Erlebnis.
Besser so?
Ist besser? So, also aus der Rubrik Kellergeschichten. Reine Fantasie. Familie Mäusehusch wohnte schon ein Jahr im Keller des hübschen kleinen Hauses am Stadtrand. Mäusepapa, die Mäusemutter Mausi, Mäusebubi und Piepsana, das klitzekleine Mäusemädchen. Piepsana wanderte heute zum ersten Mal mit Mäusebubi in den anderen Teil des Kellers. Mäusebubi ist schon etwas älter und kennt den ganzen Keller. Großtuend erzählt und zeigt er alles, was eine Maus wissen muss. Und das ist der Kühlschrank. Hier kommen manchmal ganz toll duftende Sachen rein. Leider können wir nicht hinein, die Tür ist immer zu. Am besten schmecken Käse und Speck, aber auch Kuchen, sagte er träumerisch. Woher weißt du das, wollte Piepsana wissen. Mausi bringt manchmal etwas von ihren Ausflügen mit. Mäusepapa ist dann immer ganz lieb zu ihr. Ich natürlich auch. Und wenn ich mal groß bin, gehe ich auch auf Ausflüge. Wer weiß, was es noch alles gibt. Staunend standen sie vor dem hohen weißen Kühlschrank. Eine Tür quietschte und es wurde hell. Schnell, schnell, unter den Schrank, piepste Mäusebubi und zog Piepsana heftig am Bein. Eine kleine, schlanke Frau kam die Kellertreppe herunter, in den Händen ein Tablett und ging zum Kühlschrank. Mmh, wie das duftet, flüsterte Piepsana. Was ist das? Ich habe es noch nie gerochen. Das ist Käse, schwärmte Mäusebubi und hielt im letzten Moment das linke Hinterbein des kleinen Mäusemädchens fest, welches sich wie vom Magneten angezogen in Richtung Kühlschrank bewegte. Bist du verrückt? Du kannst doch nicht einfach unter dem Schrank hervorkrabbeln. Beinahe hätte sie dich gesehen. Das ist sehr gefährlich. Sie wissen nicht, dass wir hier wohnen. Nur der alte Kater Schnurratz kennt uns. Und vor dem müssen wir uns alle in Acht nehmen. Die kleine, schlanke Frau verstaute alles im Kühlschrank, verschloss ordentlich die Tür und verließ den Keller. Hast du das gesehen, Piepsana? Ein richtig schönes, großes Stück Käse ist jetzt da drin und wir kommen nicht heran. Kann man nicht etwas machen, dass die Tür nicht richtig zugeht? Fragte schüchtern Piepsana. Ich möchte so gerne mal Käse kosten. Ja, ich muss überlegen. Ich hab's. Wenn wir einen Stock dazwischen stellen, geht die Tür nicht richtig zu. Und zu zweit können wir sie sicher wieder ein Stück öffnen. Das Licht ging schon wieder an. Das ist der große Mann. Er heißt Schatz. Die kleine schlanke Frau ruft ihn immer so. Er holt sich nur 2-3 Flaschen aus dem Kasten dort. Er geht nie an den Kühlschrank. Die kleine schlanke Frau muss ihn oben gut füttern. Schade, er macht die Tür nicht auf. Es wird wieder dunkel. Die beiden Mäusekinder suchen einen Stock im Keller, aber es gab keinen. Da entdeckte Mäusebubi einen Reisigbesen. Hurra, wir haben es fast geschafft. Das geht. Wenn wir einen kräftigen Zweig nehmen, reicht das. Wie erfinderisch du bist, bewunderte ihn seine klitzekleine Schwester. Er nagte eine kräftige Rute vom Besen ab und beide transportierten sie vor den Kühlschrank. Da ging wieder das Licht an. Das ist Christoph. Er ist noch nicht groß, aber lustig. Singt und pfeift immer. Er nascht gerne. Hoffentlich nimmt er sich etwas aus dem Kühlschrank, flehte Mäusebubi. Und Christoph öffnete den Kühlschrank und nahm sich eine Flasche. Schnell, schnell, das ist unsere Chance, flüsterte Mäusebubi und steckte das Stöckchen zwischen die Tür. Er zitterte dabei am ganzen Körper vor Angst, aber Christoph trällerte ein Lied und tänzelte dazu. So fiel ihm auch nicht auf, dass er die Kühlschranktür nicht ordnungsgemäß geschlossen hatte. Als es wieder dunkel war und die Mäusekinder sich von ihrem Schrecken erholt hatten, öffneten sie gemeinsam die Tür. Helles Licht blendete die beiden. Ihre Augen wurden immer größer. Oh, der ist ja voll. Und wie das duftet. Flink kletterten sie hinein, probierten hier, naschten da. Selbst für Mäusebubi gab es einiges zu entdecken. Das schmeckt herrlich. Am besten schmeckt der Käse. Komm mal hoch, es ist hier so eng. Hier liegt so ein langes Ding, das stört. Das ist eine Flasche. Aber anders, als sie der große Mann mitnimmt. Hilf mir, die muss hier weg, sonst kommen wir nicht richtig an den Käse ran. Gemeinsam schoben sie die Flasche vor und bums fiel sie aus dem Kühlschrank und zerbrach. Erschrocken schauten die Mäuse hinterher. Das riecht ja komisch, wunderten sie sich. Aber jetzt schlemmen wir erstmal den Käse weg. Oh, wie das schmeckt und richtig satt essen. Das ist ein echtes Fest, schwärmten beide. Mäusebubi wurde übermütig. Wenn das Mausi wüsste. Und jetzt probieren wir da unten die rote Brühe. Die kleine, schlanke Frau holt sich manchmal so eine Flasche. Danach hören wir sie immer lachen und singen. Das ist bestimmt gut. Los! Ich weiß nicht, sagte Piepsana. Das schmeckt mir nicht so richtig. Weil du noch zu klein bist. Wenn du eine richtige Maus werden willst, musst du mehr davon schlürfen. Ich finde es lustig und mir schmeckt's. Oh, mir wird so anders, so leicht. Ich könnte fliegen. Oh, Piepsana sagt ja nichts unserer Mausi. Piepsana, wo bist du? Hier unterm Schrank. Mir ist so schlecht, jammerte das Mäusemädchen. Dann hörte Mäusebubi nur noch schnarchen. Schade. Puh, schlecke ich eben alleine weiter. Wie das schmeckt. Er schlürfte, schmatzte, pfiff und piepste, bis er nicht mehr konnte. Plötzlich fiel er einfach um und blieb mitten in der Rotweinpfütze liegen. Von den Geräuschen angelockt kam Kater Schnurratz die Treppe herunter. Oh, was sehen meine alten Augen? Einen offenen, verwüsteten Kühlschrank. Der Käse. Da sah er Mäusebubi liegen. Na sowas, das ist ja wie ein Weihnachtsfressen, mit Käse gefüllte Maus in Rotwein eingelegt. Dieses Leckerli lasse ich mir nicht auf keinen Fall entgehen, das werde ich aber genießen. Mäusebubi hörte die Worte, öffnete ein Auge, holte tief Luft und dann wurde es schwarz um ihn herum. Schnurratz leckte sich das Mäulchen und fing an zu schnurren. Da ging das Licht an und die kleine schlanke Frau ging zum Kühlschrank. Sie sah Schnurratz, den verwüsteten Kühlschrank und die Weinlache mit den Glassplittern davor. Das ist doch die Hölle, schimpfte sie. Wie kommt der Kater an den Kühlschrank? Hast du nicht oben dein Futter gut genug für einen Kater? Wütend griff sie den Rutenbesen und schlug nach ihm. Raus aus dem Keller und raus aus dem Haus. Fang dir draußen ein paar Mäuse, wenn dir mein Futter nicht reicht. Beleidigt flüchtete Schnurratz in den Garten. Alle für heute.
Vielen, ja, alle für heute. Sehr schönes Schlusswort. Mir hat es besonders gefallen, jetzt, dass wir zum Schluss nochmal den Bogen zum Alkohol gekriegt haben, wo wir gestartet sind. Also über Whisky zum Rotwein, zur Katze, zur Maus. Und dann machen wir aus.
Ja, das war reiner Zufall, aber nicht schlecht.
Super. Ja, Zufälle sind das Schönste. Außerdem, wir waren heute 6 Leser. Ne? Wir hatten es heute zum 6. Mal. Das nächste Mal sind wir 7. Also zum 7. Mal, dann haben wir 7 Leser, ne? Oder mehr. Ne? Also ganz, ganz vielen Dank an alle, die gelesen haben, die heute da waren, Gäste, die zuhören beim Happy Fan Radio. Und ja, vielen Dank auch an die Frau Klofka und ihren Mann, die uns jetzt wieder ganz nett angeguckt hat. Die nächste Lesung ist am 27.07. um 17 Uhr hier im Café Klofka am Markt in Delitzsch. Und ja, das war's, ne? Danke.